Der nächste Vortrag ist jetzt Axel zum Thema, wie man mit alter Hardware auch mit aktuellen Browsern arbeiten kann. Also wer einen alten 486er hat unter Linux und da vielleicht doch noch halbwegs erträglich moderne Seiten mit CSS browsen will und was es für Möglichkeiten gibt, dieser Vortrag jetzt.
Liebe Freunde, im Vortragsraum beginnt jetzt der Vortrag zum Browsen auf alter Hardware. Wir also wissen, wie welche Möglichkeiten es gibt. Mit halbwegs aktuellen Browsern, also Browsern, die den aktuellen Webstandard von CSS bis JavaScript verstehen, trotzdem auf alter Hardware surfen kann. Jetzt Beispiele dazu im Vortragsraum von Axel.
Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wir haben ja gerade den Hackerfunk aufgenommen für nächste Woche. Und damit wir kein GSM-Bratzen haben, ist das Telefon im Flugmodus. Wenn das Telefon im Flugmodus ist, kriegt der kein Internet. Das macht Sinn. So. 3G. Gut. Es ist ein Nokia N900. Das ist auch bald Vintage. Weil ja niemand mehr irgendwie Handys mit Hardware-Tastatur herstellt. So, neuer Versuch. Ja, das sieht doch besser aus. So, jetzt nochmal das Maske-Rating. Ha! Gut, den hier ignorieren, der ist modern. Ist uninteressant. So. Hoffen wir, dass das auch durchhält. Vortrag. Ich sollte mir die Tab-Completion auf den alten Rechner ein bisschen abgewöhnen. Oder einfach mich nicht vertippen. Das geht schon besser. So. Vcfe.sh. So, da haben wir nämlich erstmal einen kleinen Teaser, den er jetzt erstmal laden muss. Warum ich überhaupt diesen Vortrag halte? Ich weiß nicht, ob wir, doch, müssen wir lesen können. Das ist ein Comic von einem Kanadier, der dann immer schön auf Französisch und Englisch macht. Ich habe euch jetzt hier mal die englische Variante gezeigt. Ich denke, das können mehr verstehen. Das ist ungefähr so das Gefühl, wenn ich in heutigen aktuellen Browser, wie er gang und gäbe ist, Aufruf, ja, er verlangt nach mehr RAM, man gibt ihm mehr RAM und er frisst alles gerade auf und flupp, braucht er auch mehr. Deswegen will ich heute ein bisschen so die Alternativen zeigen, was man da so sonst noch benutzen kann an Browsern auf Rechnern, die halt nicht gigabyteweise RAM drin haben. Ich mache den mal wieder weg. So, die Folien, da kommt gleich nachher das erste, so ein neuer Terminal. CD. Vortrag. Deutsch. TPP. So. Man hört auch noch die Platte. Also er hat wirklich Platte. Echt so mit Drehen und Kopf und... das ist aber arg klein. Mal schauen, Neil, dein. Wo ist er jetzt, Neil? Na, nicht da. Das ist irgendwie. Ja, ich schau mal kurz, ob ich irgendwie da was ändern kann am. Ja, es ist ein bisschen größer geworden. Large geht, okay. Ja, das sieht auch schon besser aus. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Auflösung von Beamer und Monitor nicht ganz übereinstimmen, aber. Ja, ist, glaube ich, besser. Eben, also Firefox, Chrome, Chromium, die brauchen irgendwie kiloweise, gigabitweise RAM. Das ist der Link zum Comic, falls den noch jemand interessiert. Und auch das WebKit, was gern bei modernen, neuen Browsern verwendet wird, ist auch nicht ganz so ressourcenfreundlich, wie man es gern hätte. Und man braucht aber irgendwie alte PCs deswegen wegwerfen oder ein Raspberry Pi 1 nicht mehr im Browser benutzen. Das Da gibt es eine schöne Antwort auf die Frage und das kann jetzt auch hoffentlich jeder lesen. Nein, die brauchen wir nicht wegschmeißen oder nicht benutzen dafür, das geht schon. Und ich will euch heute einfach ein paar ressourcenfreundliche Webbrowser vorstellen. Es gibt im Prinzip drei Kategorien, welche die unter X laufen, also der typischen grafischen Oberfläche unter den Unixen. Es gibt welche, die auf Framebuffer laufen. Es gibt welche, die im Textmodus, halt im Terminal, sei es irgendwie direkt im Terminal oder in einem X-Term, Terminal Emulator laufen. Und dann gibt es auch noch eine Ausnahme, die geht so ein bisschen unter, wie soll man sagen, außer Konkurrenz, zeilenbasierte Browser. Also eigentlich kenne ich nur einen. Und mit dem fange ich dann auch einfach auch mal an. EdBrowse ist eine Reimplementation des Editors Ed, der gleichzeitig irgendwie noch Webbrowser und E-Mail-Client sein will. Das mit dem E-Mail-Client habe ich nie ausprobiert. Das hat mich irgendwie gegraust, aber ja. Er ist auch nicht ganz so sparsam, wie man glauben mag. Einmal eine Webseite aufrufen und er hat irgendwie 35, 36 MB RAM verschluckt. Allerdings muss man ihm auch das zugestehen, er kann JavaScript interpretieren. Das funktioniert. Und da will ich euch jetzt mal einfach eine Demo zeigen. Machen wir hier vielleicht auch mal gerade irgendwie noch die auf Huge. Offensichtlich habe ich die richtigen Fonts installiert, weil mittlerweile funktioniert das. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, die Platte rödelt wieder. Warum er das mir sagt, weiß ich nicht. So, ich benutze Ed normalerweise nicht. Ich habe ein bisschen gelernt, wie ich das Ding bedienen kann. Er hat das Ding jetzt geladen und irgendwie gerendert. Ich vermute mal, die 20K sind das, was er reingelesen hat und die 5K ist das, was er gerendert ausgeben wird. Wenn ich jetzt mal die ersten, na, was sind das, sagen wir mal 25 Zeilen ausgeben will, dann sage ich hier irgendwie, so, und dann sieht man hier die VCFE-Webseite. Vor allem sieht man erstmal das Menü, die ersten 25 Zeilen. Wenn ich jetzt nochmal Z drücke, kommen die nächsten 25 und jo, sieht eigentlich schon aus wie eine Webseite. Und selbst die Umlaute stimmen, die kleinen grünen Männchen waren früher noch kleine Gruene Maentchen. Das kommt alles schön rüber. Wenn ich irgendwie einen Befehl B und eine andere URL eingebe, dann kommt auch eine andere Webseite, aber eben... ja, es ist schön, wenn man zum Beispiel eine Braillezeile dran hat für Blinde. Der Browser ist auch ursprünglich entwickelt worden für diesen Zweck. Aber ich kann mir das zum Beispiel auch vorstellen auf so Einzeilen-LED-Displays oder diese 8-Segment-Anzeigen oder so. Es gibt ja auch noch die mit den schräg durch. Oder zum Beispiel auf diesen Flip-Dot-Displays, wer sowas hat. Da kann man auch Web drauf browsen, halt wenige Zeilen, aber es geht. So, beenden tut man den mit QT. Das ist wie gesagt außer Konkurrenz, weil er eigentlich für meinen Geschmack viel zu viel RAM verbraucht. So, jetzt käme der nächste Browser. Also AdBrowse, ja auch eine Sache noch, er kann keinen Punicode, er kann keine Umlaut-Domains. Die sind allerdings ja auch eher was Modernes, aber das Web ist halt nun mal das Heutige. Wir können nur mit Aufwand im Web von vor 20 Jahren surfen. Reicht das zurück? 20 Jahre, 96, doch gerade so. Und ja, deswegen gehen wir weiter zum Netrig. Der ist wirklich sehr, sehr genügsam, was den RAM-Verbrauch betrifft. Auch auf der Platte, also kompilierte Binary unter Debian für 32-Bit, braucht gutes halbes Megabyte. Ich führe den jetzt mal vor. Ah ja, beim AdBrowse ist mir auch noch aufgefallen, ich habe den anfangs auf dem 64-Bit-Rechner ausprobiert. Und da hat er sage und schreibe 200 Megabyte RAM verbraucht. Da war ich geschockt. So, ja, der hat gemeint, also Netrig. Netrig funktioniert ein bisschen anders als die Browser, die wir sonst so kennen. Weil er hat immer zwei Zustände. Entweder er lädt was runter oder er zeigt was an. Aber er kann das nicht gleichzeitig. Deswegen wechselt er immer zwischen dem Fullscreen-Modus und dem zeilenbasierten Terminal-Weiterscroll-Modus. Und offensichtlich ist er mit dem Handzeichen HTML nicht zufrieden, was ich mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen kann. dass da jemand nicht zufrieden ist, weil das HTML ist eigentlich schön, aber gut. Und jetzt zeigt er mir die Seite an. Sie ist einigermaßen bunt mit vielen eckigen Klammern und ja, so ein bisschen ASCII-Art-Style. Da oben hat er irgendwelche Probleme. Warum er da jetzt ein href anzeigt, weiß ich nicht. Und es ist halt dann, ja, die Seite ist schon lesbar, die Umlaute sind nicht wirklich da. Das könnte auch noch vielleicht daran liegen, dass das Ding eher UTF-8 mag als Isolettin oder so. Wer weiß. Durchaus benutzbar. Man sieht, er tut hier die Links, wie sagt man, highlighten auf Deutsch. Naja, wenn ich jetzt hier irgendwie draufklicke, dann lädt er wieder eine Seite. Und, oh, das ist hier schon wieder was weg. Haben wir hier noch Netz? Ich habe hier noch. Ach, komm. Das Fenster. Doch, da passiert was. Okay. War bloß ein kleiner Hänger. Gut. Ja, also Navigation. Auch mit den Cursor-Tasten. Irgendwie rendert er manche Sachen interessanterweise. Naja, also ich glaube, mit Umlauten hat er so seine Probleme. Aber ist das Kleinste, was ihr kriegen könnt unter Linux. RAM-Verbrauch mäßig. Ich gehe hier mal wieder raus mit Q. Ja, und auch, ja?
Darf man Zwischenfragen stellen?
Ja, mach nur.
Okay. Ist es nicht gefährlich,
letztes Release vor 6 Jahren? Das ist halt der Punkt. Also, ich habe das Gefühl, da passiert keine Entwicklung mehr bei dem. Es ist einfach das Kleinste, was du kriegen kannst. Also wenn du irgendwie, je älter dein Rechner ist, je weniger Ressourcen hat, desto mehr musst du halt irgendwie drauf schauen, dass der Browser auch noch drin läuft. Es ist ein Entwickler aus Berlin, der das Ding macht, aber es kann noch kein HTTPS, was in meinen Augen in der heutigen Zeit immer mehr unbrauchbarer wird, weil die meisten Seiten halt von HTTP direkt einen Redirect auf HTTPS machen. Mich würde es auch nicht überraschen, wenn Google irgendwann sagt, wenn man beim Chrome einfach nur einen Hostnamen eingibt, dann tut er automatisch HTTPS davor setzen. Soweit sind wir noch nicht, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, die machen das irgendwann. Andererseits, durch diese Trennung von Rendering Engine und Herunterladteil sollte es nicht so schwierig sein, da irgendwo noch HTTPS reinzutun. Ich habe mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt, ob er hinten dran irgendwie Curl oder WGET aufruft. Eigentlich nicht, weil die können HTTPS, aber entsprechend sollte da irgendeine HTTPS-Engine und sei es, man ruft OpenSSL-S-Client-Connect auf, irgendwie so, schon reinbaubar sein, aber Stand momentan ist nicht. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten. Der braucht schon ein bisschen mehr RAM, 11 MB ist aber immer noch ganz nett. Lynx ist mit Abstand der älteste Webbrowser hier im Feld, weil er ist älter als das www. Er wurde ursprünglich geschrieben für ein proprietäres Hypertext-Protokoll, so ein, zwei Jahre vor Tim Berners-Lee und Co. Und kann auch Gopher, unterstützt Umlaut-Domains, HTTPS kann er auch. Was ich euch hier zeige, sind die aktuellen Versionen in Debian Stable, also Stand von vor einem guten Jahr. Mittlerweile kann Lynx sogar SSL-Client-Zertifikate in der aktuellsten Entwicklerversion, wo man sich dann SSL-Zertifikate zur Authentifizierung benutzen kann. Und was ich auch sehr schön finde, was man bei sehr wenigen Anwendungen findet, man kann ihm sagen, ob man eher Anfänger ist oder eher Fortgeschrittener. Und je nachdem tut er das Benutzerinterface, also die Benutzerschnittstelle, anpassen. Das kann ich euch auch gleich mal vorführen. Und auf jeden Fall ist aktiv entwickelt. So. Schauen wir mal, ob das mit dem Internet klappt. Ja, das sieht doch gut aus, ging auch schön schnell. Auch hier scrollen wir wieder mit den Cursor-Tasten hoch, runter durch. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie zum Content springe, dann sollte er genau da, wo der Inhalt anfängt. Ich finde, es ist ein bisschen hübscher gerendert. Man hat oben noch die Anzeige der Titel der Webseite, wie viele Seiten er zum Rendern braucht, etc. Und unten seht ihr den aktuellen Link, der gerade markiert ist. Hier ist die URL davon sichtbar. Jetzt sind wir im fortgeschrittenen Modus. Der zeigt mir nämlich nur das an. Und wenn ich jetzt mit O zu den Optionen gehe und hier den User Mode auf Anfängerstelle, Novice. So, Accept Changes, You. Und jetzt seht ihr hier unten ein anderes Menü. Ihr seht nämlich einerseits Press Space for Next Page, gar nicht mehr die URL, wo der Link hingeht. Dafür unten Keybindings, wo ihr, also H für Hilfe, O für Optionen, G für Go. Also wenn ich irgendwie zu einer anderen Adresse will, kann ich irgendwie das eintippen, etc. Also das finde ich einfach ein sehr nettes Feature. Ansonsten kann er eigentlich fast alles. Einzige, wo ich immer das Gefühl habe, dass er Mühe hat, ist mit Tabellen. Wenn man große Tabellen hat, ist er doch, das Feature kam eher nachträglich. Ich glaube, Hans hat keine Tabellen auf den Webseiten. Haben wir irgendwo eine mit Tabellen, die ich jetzt aus dem Stegreif weiß? Nee. Die Agenda, stimmt, doch, das könnte, ja, aber die ist untereinander, glaube ich. Wo haben wir sie denn? Irgendwo habe ich sie doch gerade gesehen, die Agenda. War sie nicht? Ah, ja. 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 Aber es sind keine Tabellen. Ja? Ist es interne Tabelle? Ah, da, genau. So. Das ist eine Tabelle, ja. Also die wird einigermaßen brauchbar gerendert. Ich habe aber auch schon welche gesehen, die weniger hübsch aussahen. Ja. Ansonsten mal kurz zurück zu den Folien.
Eine Frage?
Ja.
Was machen die, wenn die jetzt also auf einer anderen Webseite da so einen Aufruf kriegen von so einem Bild oder so? Wird dann gleich eingeblendet, dass da jetzt ein Bild wäre?
Sehr unterschiedlich. Haben wir nachher noch ein schönes Beispiel für. Es gibt einige, wo man sagen kann, öffne das Bild in einem Bildbetrachter. Da gibt es zum Beispiel welche für Framebuffer oder halt unter X dann ein eigenes Fenster aufmachen. Da kann man in den, ich gehe mal zurück, in den Optionen gibt es hier irgendwo, wo haben wir sie? Show Images as Labels. Man kann auch sagen as Links. Und dann kann man draufklicken und dann zeigt er einem halt, öffnet er einen Bildbetrachter. Muss ich zugeben, habe ich jetzt hier nicht groß konfiguriert, aber tun das mal ändern. Ich muss wieder nach oben, Accept Changes. So, und jetzt haben wir hier irgendwo ein Bild drin. Da ist genau die Seitennavigation. Na, das ist natürlich bei vielen Links ist es ein bisschen mühsam, weil man immer mit einem Cursor-Taste, so, das hier ist irgendwie, ist das der Link? Das hier ist er. Ja, er lädt jetzt den Bildbetrachter. Und da ist der Bildbetrachter gekommen und jetzt haben wir das Bild angezeigt bekommen. Jetzt mal schauen, wie ich hier wieder rauskomme. Das sieht nach Image Magic aus. Exit. So, und wir sind wieder zurück. Also Lynx ist in meinen Augen definitiv nach wie vor noch einer von den Platzhirschen, obwohl er so alt ist, aber er ist aktiv entwickelt. Und auch die Leute sind sehr, wie soll man sagen, der Leute, der Thomas Dickey. Sonst habe ich da in letzter Zeit eigentlich keinen gesehen, der wirklich ja, sozusagen so kräftig mitzieht. Ist da auch für Patches und Ähnliches sehr offen. Also letztes Development Release kam vorgestern raus, irgendwie so. Das Einzige, wo er, glaube ich, gerade aufgegeben hat, war korrekte Anzeige von hebräischem Text, weil weder N-Curses noch S-Lang das brauchbar anzeigen. Er hat gesagt, dann muss er es auch nicht machen. Aber ja, gab es nämlich dann gleich zwei Tage später einen Bug-Report, Mimi, tut nicht mehr, weil es vorher so halblebig getan hat. Ja, eben aktiv entwickelt. Die Farben, die ihr seht im Text, könnt ihr sogar selber anpassen. Es gibt Lynx Style Sheets, LSS, wo man sagen kann, ja, wenn bold, dann bitte grüner Vordergrund, wenn kursiv, dann bitte gelber Vordergrund. Damit kann man durchaus auch spielen. Wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, rot-grün blind ist und irgendwie die ANSI-Farben vom Terminal einem nicht so passen. Was auch noch irgendwie nett ist, er kann Gopher, er kann Umlaut-Domains, also eher modernes. Also Gopher ist eher alt, Umlaut-Domains ist eher was Modernes. Und er ist auch von den Keybindings, von den Tastaturbefehlen her, definitiv Vorbild für die meisten der anderen Text-Mode-Browser, die ich euch hier zeige. Es gibt eine einzige Ausnahme, der anders tickt, da kommen wir noch dazu. Aber ja, also es ist für mich auch durchaus der Lieblingsbrowser auf Textmos. Ja?
Wird JavaScript einfach ignoriert
Also Lynx hat definitiv keinen JavaScript-Support. JavaScript-Support gibt es bei sehr, sehr wenigen Browsern, die ich heute vorstelle. Wo es da ist, erwähne ich es. Flash könnt ihr gleich ganz vergessen. Solltet ihr aber auch so. Es gibt kein Flash. Gehen wir zum nächsten weiter. E-Lynx, der kann auch interessante Sachen, die Lynx zum Beispiel nicht kann, nämlich Stylesheets. Ich weiß jetzt nicht, ob man das bei Hans seiner Seite sieht. Ich glaube, er ist nicht so der CSS-Fan. Ja, obwohl doch. Also, dass das wirklich hellgrau ist, kommt jetzt nicht so gut. Da der hellgraue Text auf weißem Untergrund. Aber die Farben werden schon übernommen. Also, bis vielleicht auf, dass die Vordergrundfarbe nicht definiert wurde, weil irgendwie Default angenommen. Aber ihr seht, dass das mit den Farben durchaus hinhaut. E-Lynx ist ein Fork von einem älteren Browser namens Lynx. Steht irgendwie für Extended, Expanded, was weiß ich, Extreme. Wir haben noch nachher einen zweiten Browser, der vom gleichen Originalbrowser geforkt wurde mit dem Spiel. Aber ich will jetzt einfach mal ganz kurz eine Seite zeigen, wo es ein bisschen hübscher aussieht und wo man auch sieht, dass die Farben wirklich aus dem CSS kommen, weil die Farben hier könnten immer noch so Ansi-Farben sein. Ihr habt gesehen, wie nachträglich so die Farben drüber gelegt worden sind. Insbesondere, also Orange ist definitiv nicht im Ansi-Standard drin, da bin ich mir sicher. So. Und da sieht man halt schön der weiße Hintergrund, der orange Vordergrund, die Links in verschiedenen Farben, je nachdem, wo sie hinzeigen, ob sie extern oder intern sind. Was auch noch schön ist, wenn ich jetzt ganz kurz, ist es mit Shift W, glaube ich, Control W, hier ganz oben seht ihr die Titel der Fenster, die ich offen habe. Und ihr habt gesehen, er zeigt mir, jetzt gehen wir hier mal zurückgehen, den Titel der Webseite im Terminal-Titel an. Also wenn ihr jetzt irgendwie einen Window-Manager habt, wo so Titelleisten macht, dann wäre oben in der Titelleiste der Titel von der Webseite mit drin. Finde ich noch irgendwie sehr nett. Auch hier zeigt er mir an, wie viele Seiten er rendert. 3 von 5. Sehen wir jetzt den Titel hier oben nochmal. Das ist jetzt hier so mit hellgrau hier auf dem Monitor sehe ich es noch schlechter. Vielleicht muss man da noch irgendwie eine Vordergrund- oder Hintergrundfarbe irgendwas definieren, dass das klappt. Vielleicht einfach nochmal so zu den Spezifika. Er braucht nochmal ein bisschen mehr RAM, aber kann halt CSS. Braucht dazu entweder die Linux-Konsole, also das virtuelle Terminal, oder ein 256 Farben kompatibel, also einen fähigen Terminal-Emulator. Kann nur Textmodus. Warum ich das hier erwähne, seht ihr gleich. Es gibt nämlich noch den Lynx 2. Wo das anders ist. Und er kann Punicode, die Umlaut-Domains, was der Lynx 2 zum Beispiel nicht kann. Er unterstützt Gopher. Was ich auch sehr schräg finde, er kann die ANSI-Farben auch anzeigen, wenn man eine Textseite dumpt, also sozusagen herunterlädt, rendert und dann ausgibt und dann sich beendet. Das können fast alle Textbrowser, vermutlich auch was sie bei Lynx abgeguckt haben. Lynx kennt halt die Option minus dump. Und dann tut er die gerenderte Webseite inklusive einer Liste aller Links schön ausgeben auf Standard Out. Und er kann das halt auch noch mit ANSI-Farben. Wie es da um die Entwicklung steht, ist so eine Sache. Letztes Beta-Release war irgendwie vor 3 Jahren, letztes Stable-Release vor 6 Jahren. Da habe ich wenig Gefühl dafür. Ich kenne auch die Leute da nicht so. Aber für mich irgendwie immer noch einer der Kandidaten, der sehr interessante Features im Textmodus bietet, die sonst kaum ein anderer hat. Eben CSS zum Beispiel. Ja, dann kommen wir zum nächsten. W3M. Wenn ich jetzt hier rausgehe, seht ihr gerade die Dialoge in Farbe. So, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Der lädt Bilder nach. Wir sind hier im Textterminal und er kann aber Bilder verstehen. Und zwar macht er das so, dass er im Prinzip mit, ich weiß nicht, wie das genau im X-Protokoll aussieht, aber er tut die Bilder an der genau richtigen Stelle über das Textterminal drüber legen. Wenn man das nutzen will, muss man zumindest unter Debian und Ubuntu ein extra Paket installieren. Das ist, der Browser selber ist das Paket W3M. Und dieses Image-Feature ist W3M-IMG für Image. Und das funktioniert aber halt nur unter X. Also schon Textmodus, aber halt mit X zum Bilder anzeigen. Was ich jetzt nie ausprobiert habe, ist, ob man da auch auf die Links sauber draufklicken kann. Zumindest ändert sich der Cursor nicht. Aber ich habe hier, und das ist was anderes als bei allen anderen Textbrowsern, mit den Cursor-Tasten navigiere ich einen Cursor das ganze Ding. Und da, wo er halt über Links drüber geht, da kann ich dann auch auf die Links draufklicken. Also hier, das hier scheint ein Link zu sein. Der wird sogar unterstrichen in dem Moment, wo ich mit dem Cursor drunter bin. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Und das müsste eigentlich auch bei den Bildern hier gehen. Ja, jetzt sieht man, die sind irgendwie auch unterstrichen worden. Naja, ich hoffe mal, das wird jetzt die... Ah, oh. Boah, ey. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Unterkunft. Immer mal wieder was Neues. So, jetzt sind wir bei der Unterkunft angelandet. Muss ich das aber auch gerade nochmal da oben bei den Links ausprobieren. Das Bild ist offensichtlich auch ein Link, wird unterstrichen. Naja, nehmen wir mal irgendeine Sprache, wo ich auch spreche. Englisch. Ja, das hat aber funktioniert und hat die Bilder wieder nachgeladen. Nur da kam jetzt kein ganz so schönes Menü. Ja, farblich ist er eher etwas dezenter. Es ist irgendwie alles in zwei Farben gehalten gefühlt. Aber ja, von der Navigation, wenn sehr, sehr viele Links drauf sind, ist das definitiv die einfache Variante, weil man halt einen Cursor hat, wo man einfach durchscrollen kann. Es funktioniert allerdings bei allen, habe ich vorhin nicht erwähnt, Page Up, Page Down, seitenweise natürlich auch. Aber wenn man da wirklich die ganze Seite voll mit Links hat zum Durchscrollen, bis man beim Richtigen ist, ist der hier vielleicht doch etwas angenehmer. Schauen wir mal an, was er sonst noch so zu bieten hat. 10 MB RAM, wenn ich die Bilder nicht brauche. 17 MB RAM, wenn ich die Bilder anzeigen lassen will. Damals alles getestet, also die RAM-Angaben mit der Webseite von der Linux-User-Zeitschrift, wo relativ viele Bilder mit drin sind, so fürs Layout. Kann leider keine Umlaut-Domains, also wenn ihr dann irgendwie den Punicode-Converter der Linux-User-Group Switzerland aufrufen wollt, der ist unter übel.lux.ch, das geht damit nicht. Wie es mit der Entwicklung aussteht, muss ich zugeben, weiß ich gar nicht. Verfolge ich selber etwas weniger, weil ich ihn kaum benutze. Braucht auf der Platte auch eher wenig RAM. Die Unterstützung für die Bilder, gut, also wenig RAM, wenig Plattenplatz. Bei den Berechnungen sind übrigens nur jeweils die einzelnen Pakete angedacht, nicht die Bibliotheken, die er noch hinterherzieht. Eben hier die Alleinstellungsmerkmale, eben, dass er Bilder anzeigen kann und mit den Cursoren durchnavigieren. Das kann man übrigens auch umschalten. Also es ist der Default, aber man kann sagen, verhalte dich so wie Lynx, spring mit den Cursor-Tasten von Link zu Link. Das geht. So, dann haben wir noch Lynx 2. Das ist auch ein Fork von Lynx 09. Gehen wir hier mal wieder raus. Auch der fragt unten nach. Ja. Lynx 2 hat die Eigenschaft, das kann man gerade noch hier, dass er sowohl im Textmodus funktioniert, unter Framebuffer als auch unter X. Ich zeige euch jetzt erstmal die etwas sparsamere Variante im Textmodus. Bei Debian und Ubuntu gibt es zwei Pakete. Einmal das Paket Lynx, das ist Version Lynx 2, aber ohne jegliche Grafikunterstützung. Und dann gibt es das Paket Lynx 2, das ist Lynx 2 mit allen Grafikunterstützungen, die Debian irgendwo noch anbietet. LibSVGA ist rausgeflogen, weil eigentlich will man auch nicht einen Webbrowser haben, der mit Root-Rechten unterwegs ist, weil das braucht er, um irgendwie aufs Device zuzugreifen. Insofern, ja. Mal im Textmodus erstmal. So, ihr seht hier oben die ganzen Sprachmenüs, hat er hier als eigenes Menü mit den mit alternativen Varianten dargestellt. Dann, das ist das eigentliche. Bitte? Das ist link rel gleich alternative, href gleich irgendwas. Diese Metatext oben sind das. Ja, sind ja, also hier sind sie offensichtlich drin. Im Großen und Ganzen zeigen die halt an, das ist eine alternative Fassung der Webseite, zum Beispiel in einer anderen Sprache, aber prinzipiell der gleiche Inhalt. Das hier unten sind wohl nochmal die Links mit den Bildern. Da, wo das Sternchen ist, ist wohl der aktuelle. So, es geht um, da fehlen irgendwie die Leerzeichen dazwischen, die macht er nicht wirklich. Auch hier seht ihr, er springt von Link zu Link. Selbst solche Rahmen rendert er irgendwie drumherum, also hier. Und ansonsten gehen wir hier mal irgendwo auf die, wo haben wir es? Ist das die Agenda? Die Agenda suche ich wieder. Hier, hier haben wir auch wieder Tabellen. Ha, da seht ihr, also Tabellen tut er hier wirklich wie mit Rähmchen rendern, was ich eigentlich noch recht hübsch finde. Und das macht er irgendwie einfach ein bisschen, ja, mehr tabellenartig als jetzt der Lynx. Vorträge nochmal gucken. Und da war irgendwas mit... Wo haben wir die Agenda? Also das kann man ja auch nach suchen. Das geht auch in, fast in allen wie mit VI. Ihr seht hier auch, er hat Dialogboxen im Textmodus. Ich suche jetzt hier mal nach Agenda. Flupp, ah, da war es ja schon. Hätte ich auch so finden können. So, ja, hier sieht man wirklich schön, dass es eine Tabelle ist mit zum Teil Feldern, die ganze Spalten überlappen. Hier mit der Mittagspause zum Beispiel. Etc. Also Tabellen kann der wirklich schön brauchbar. Auch die Umlaute stimmen, finde ich eigentlich auch sehr angenehm, gerade wenn man irgendwie etwas layoutetere Seiten hat. Tut selbst im Textmodus. Braucht allerdings auch halt schon wieder ein bisschen mehr RAM und auch relativ viel Plattenplatz. Was aber daran liegt, dass er durchaus viele Lokalisierungen direkt mitbringt. Ist ein bisschen unschön, er ignoriert sämtliche Locale-Einstellungen. Man muss selber in der Anwendung sagen, oder Config-Datei schreiben, ich will die Lokalisierung. Zeige ich euch gleich in der grafischen Oberfläche-Variante. Da ist das ein bisschen schöner zu sehen. Er kann auch mehrere Fenster, er kann keine Tabs, aber kann mehrere Fenster, selbst im Textmodus. Wenn ich irgendwie im Textmodus sage, öffne in neuem Fenster, dann tut er ein neues Terminal aufmachen, wenn er das kann. Und startet da dann halt nochmal einen Prozess von sich. Das ist irgendwie ganz nett. Ist auch aktiv entwickelt, kann auch in einer Version, die erst nach Debian Stable rausgekommen ist, Client-Zertifikate zur Authentifizierung, finde ich auch sehr schön. Sind die Lynx und Lynx 2 sind die einzigen beiden, die das können in dem Set, das ich euch vorstelle. Und ja, eben aktiv entwickelt, auch dort reagieren die Autoren auf Patches. Müssen sie alle oder sie müssen sagen, dass sie es nicht tun. Aber, also in Debian. Da ist Debian recht pingelig, ja. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es genau aussieht technisch jetzt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die beiden das sauber machen. Ob sie wirklich auch alle mit irgendwelchen Revocation-Zertifikaten anzeigen, das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine gute Frage. Überprüfen tun sie sie, das bin ich mir sicher.
Zertifikate hat die nicht akzeptiert werden, dass man dann die Fingerprint.
Ja. Dann müsste ich jetzt. Ah, ich weiß, wo ich eins finde. Moment. Nämlich ein selbst signiertes. Ja, ja, genau. Weil eigentlich. Muss ich da bloß. Vorführeffekt, ne? Ja, nee, er zeigt es dir nicht an, er sagt bloß, nee, geht nicht. Mag ich nicht. Kein gutes Zertifikat. Also ich weiß, dass Hans an der Stelle einfach ein selbstsigniertes hat. Deswegen war ich mir sicher, dass das funktionieren wird, mit, dass er mir eine Fehlermeldung gibt. Okay, ja. Also bei Firefox wüsste ich, wie ich drankomme, aber sonst OpenSSL-S-Client, Hostname 443 oder Connect noch irgendwo dazwischen. Ja. Also Zertifikate anzeigen lassen, mache ich im Zweifel auf der Kommandozeile, aber ich brauche das auch relativ häufig und Skript damit auch. Deswegen, ja. So, jetzt auch hier eben wieder Dialogboxen. Das haben wir ja beim E-Links vorhin auch gesehen, nur dort war es in Farbe. Hier ist es eher schwarz-weiß. Jetzt xlinks2, das ist ein kleiner Shell-Script-Wrapper, der links2 mit Option minus g aufruft für grafisch. Kommt jetzt das gleiche nochmal in ein bisschen bunter. Und grafisch halt mit Bildern. Aber das ist jetzt wirklich ein x-Fenster. Man sieht es auch so ein bisschen an den Schriftarten, die sehen nicht mehr nach Textmodus aus, im Sinne von, es sind andere Schriften, aber vor allem verschiedene Schriftgrößen. Es ist immer noch vom Rendering her sehr Textmodus-lastig. Aber die Tabellen zum Beispiel, die sind wirklich schön. Ja, jetzt fehlen halt die Rahmen, wenn sie nicht definiert worden sind, aber auch die Farben, also das mit dem Gelb-Hintergrund hier. Da sind wir doch schon eine ganze Nummer näher dran und das trotzdem nur mit 20 MB RAM. Wir haben auch rechtes, wenn man mit der rechten Maustaste auf den Link geht zum Beispiel irgendwo, dann kommt ein Menü. Da gibt es auch eben das in neuem Fenster öffnen potenziell, Linkziel kopieren etc. Und er hat auch hier oben ein Menü. Das hier ist im Prinzip die Back-Taste. Und wenn man irgendwo anders in diese Leiste klickt, kommt das eigentlich im Menü. Und da kann man jetzt auch in den Einstellungen, Sprache, momentan ist er offensichtlich Deutsch eingestellt, da gibt es zum Beispiel auch Schweizerdeutsch. So, jetzt hat man natürlich hier nichts gemerkt, aber wenn man jetzt das Menü nochmal anschaut, zu der Adresse, zurück. Go Forward wurde anscheinend mal geändert und nicht neu übersetzt, aber Neulader, Lesezeichen, neues Fenster. Was ich auch immer sehr schön finde, ist hier das alle verbindige Kappe. Ja, also, oder I-Stellige da oben, ja. Da, und überall das N hinten weg beim Plural, das ja, wird ja nicht ausgesprochen. Ist sehr amüsant irgendwie, zumindest auf Schweizerdeutsch, finde ich. Gibt es aber wirklich eben sehr viele Lokalisierungen für, da geben die sich wirklich recht viel Mühe. Aber eben, man kann es nicht über die Locale-Einstellung vom Betriebssystem hinkriegen. Man muss es wirklich hier drin machen. Bilder habt ihr gesehen, dass die kommen. Auch sonst, ihr habt da noch eine Scrollleiste rechts. Unten seht ihr auch, das OK heißt, er hat es halt erfolgreich laden können. Ah, hier sind die Tabellen mit den Rahmen, die wir vorher gesehen haben, die auch schön kommen. Und ja, also da haben wir den sozusagen den schlankesten grafischen Browser, den ihr momentan in der Linux-Welt kriegen könnt. Auch die Dialogboxen sehen hier immer noch, wenn ich Q drücke. Das sieht einfach aus wie mehr Textmodus, halt grafisch gerendert, aber ja. Wirklich beende, ja. In dem Fall. Jo. So. Ja, sonst habe ich nichts vergessen. Eben, schade, es kann kein Punicode, aber na gut. Man kann auch immer noch xn-bindestrich-bindestrich irgendwas eingeben im Notfall, geht auch, aber man muss es dann halt wissen. Gehen wir eins weiter zu Dillo, der braucht dann gleich nochmal ein bisschen mehr RAM. Verwendet, also bei links 2 habt ihr gesehen, die grafische Oberfläche, das ist kein bekanntes Toolkit, das ist wirklich alles selber irgendwie direkt mit wahrscheinlich xlib oder sowas gerendert. Dillo verwendet das Fast and Light Toolkit, das ist... Genau, er kann auch das Ganze auf dem Framebuffer. Will ich aber hier nicht vorführen, hat einen ganz bestimmten Grund. Die ersten zweimal, wo ich den Vortrag vorgetragen habe, habe ich immer zwischen Textkonsole und X hin und her gewechselt. Und irgendwie hat mir das der externe VGA-Port übel genommen und nach einer halben Stunde hatte ich auf dem Beamer kein Bild mehr, auf dem Display habe ich es noch gesehen. Deswegen jetzt die Variante mit Red Poison als Window-Manager, der gerade immer alles in Fullscreen macht und Xterm als Terminal halt. Aber ja. Dillo sieht dann auch schon viel, viel, sagen wir mal, normaler aus, wenn wir den jetzt mal starten. Auch wenn, was ein bisschen unschön ist, wenn man ihn auf der Kommandozeile startet, er spuckt da kiloweise Debug-Meldungen aus. Aber das sieht jetzt schon eher so ein bisschen, wie man es gewohnt ist, mit Knöpfen und Menü und grafischen Elementen. Tut das Netzwerk noch? Contacting Host, das hat doch bisher wunderschön funktioniert. Insofern, doch, komm. Ja, habe ich eh mich beim Passwort vertippt. So, und was ich auch schön finde, hier haben wir zum Beispiel Anzeige, wie viele Bilder er schon runtergeladen hat, wie groß die Seite ist. Da unten, oh, der ist auch der Meinung, Hans schreibt kein tolles HTML. dieser Käfer, der steht für Bugs. Und er meint, die Webseite hat 24 HTML-Bugs. Aber eben, ihr habt ja auch das Menü. Die Maus ändert sich sogar, wenn man über einen Link geht. Also, da seht ihr dann so diesen Zeigefinger. Schön. Und ja, da haben wir auch wieder Tabellen. Man kann auch mit Cursor-Tasten scrollen, so fast zeilenweise. Wenn man jetzt hier mal auf Vorträge geht, klicken. Ja, das kommt jetzt doch ein bisschen flotter. 23 von 23 Bilder schon geladen, 27 Kilo wieder. Und da war irgendwie das Agenda-Linkchen. Ja, na. So, oh, da kommen sogar Pläne und bunt. Ui, ui, ui. Und draußen nass. Na gut, sitzen wir hier drin. Ja, also das sind jetzt eher schon Tabellen, so wie wir sie von normalen Browsern gewohnt sind. Er kann auch CSS, allerdings glaube ich bisher in den releaseden Versionen nur CSS 2.1 und das auch nur unvollständig. Irgendwann in den nächsten Monaten erwarte ich mal die erste Beta-Version von Version 3.1, wo dann auch CSS 3.3 kann und irgendwie wieder schneller sein soll und noch schneller als das hier, aber ja, wie gesagt, der alte Rechner. Also, das ist übrigens mein persönlicher Lieblingsbrowser auf dem Nokia N900, weil den original mitgelieferten Browser kann man nicht mehr benutzen. Bei heutigen Webseiten ist das Ding sauschnell out of memory, weil das ist irgendein Firefox-Klon und Dillo da drauf tut wunderbar, kann auch Tabs. Ich kann hier einen neuen Tab aufmachen mit Ctrl-T, wie man es gewohnt ist. Ja genau, Ctrl-T wird aber hier vom Window-Manager abgefangen, deswegen musste ich nochmal drücken. So, jetzt haben wir einen neuen Tab und jetzt können wir irgendwie meine Seite mit irgendwie linuxnosa.de. Das ist meine Testseite damals gewesen, weil ich einen Artikel drüber geschrieben habe. Und da kommen dann halt auch so nach und nach, sieht man wieder 31 von 53 Bildern, aber so nach und nach die nachlädt und dann auch das Layout anpasst. Und jetzt hat er fast alle Bilder geladen und dieses Layout, das Eck hier, das ist irgendwie alles ein riesen Tabellenkonstrukt und auch das tut er eigentlich relativ schön rendern, finde ich. Er kann halt auch kein JavaScript, aber ist eigentlich für meine Augen die beste Variante, wenn man brauchbares Rendering bei sehr wenig Ressourcen haben möchte. FLDK zieht auch lang nicht so viel Libraries hinterher wie GTK heutzutage. Also auf dem N900 finde ich sehr gut brauchbar. Ist dort wirklich die aktuelle Version in den Community-Repos drin? Also kann man direkt apt-get install Dillo und man kriegt eine aktuelle Version. Eben kann Tabs, also braucht man sich nicht mit mehreren Fenstern rumschlagen. Auch noch nett, wenn man so also ein bisschen auf reduzierte Benutzerschnittstellen liebt, dann kann man irgendwie sagen, Panel Size Tiny und Flup ist das alles viel, viel kleiner da oben und nicht mehr so im Weg. Die Anzahl der Bilder ist kleiner geworden. Anscheinend hat er die aber auch irgendwie gerade resettet. Naja. Und das File-Menü ist zu einem F degradiert worden, kommt dann aber immer noch. Und da kann man dann auch noch Panel Size. Ich hab grad gesehen, da kannst du Bilder abschalten. So ja, ja, das auch stimmt. Kurz mal. Jetzt einmal. Ja, stopp. Und wo ist der Reload-Button? Da. Wenn man jetzt das ohne Bilder anschaut, na, doch er lädt. Na, hängt gerade mal wieder. Warten wir mal noch. Hier. So. Hier haben wir, glaube ich, noch Internet. Ja. Warum er jetzt den Reload nicht mochte. Sonst klicken wir irgendwo drauf. Ohne Bilder. Contacting Host, immerhin. Ah doch, jetzt. Und jetzt kommen keine Bilder. Das sieht zwar dann gerendert nicht so schön aus, aber CSS lädt er trotzdem nach, halt die Bilder nicht. Da sieht man so in eckigen Klammern zum Teil noch die Größe der Bilder und was dahinter sein soll. 0 von 0, aber 45 Kilobyte Webseite. Ja, und wenn man jetzt Panel Size, gibt es noch Small als Mittelding. Schauen wir vielleicht auch noch mal kurz. Da ist dann das Menü und die URL-Zeile in einer Zeile und die Icons sind aber dann trotzdem irgendwie klein. Dann kann man noch mal, irgendwas gab es noch mit kleinen Icons. Panel Size, Small Icons. Na? Oder muss ich vorne ins Ding? Ah, die sind jetzt noch ein bisschen kleiner geworden. Naja. Ja, also irgendwie in meinen Augen schon. Für das, was er an Ressourcen braucht, kann er schon verdammt viel rausgehen, zum Beispiel mit Ctrl-Q. Und dann fragt er auch halt, ja, du hast da mehrere Tabs offen, willst du wirklich? Ja, wollen wir jetzt mal. Aber eben, den Debug-Output, der nervt ein bisschen, wenn man es auf der Kommandozeile aufruft. Ist auch aktiv entwickelt. Wie gesagt, sie arbeiten gerade an Version 3.1. Das, was wir gerade gesehen haben, war 3.04. Aktuell ist 3.05 oder so. Außer das, was wir jetzt gerade im Menü kurz an Konfigurationen gesehen haben, kann man sehr viel über die Konfigurationsdatei einstellen. .dillo.rc. Ja, und eben ist eigentlich auch noch mit 27 MB RAM für die Linux-User-Seite, die wir gerade gesehen haben, relativ sparsam, finde ich. Dann kommen wir zum größten Verfechter, Teilnehmer hier im Feld. NetSurf, das ist ein Webbrowser, der ursprünglich für RISC-OS entwickelt worden ist, also aus der Acorn-Ecke irgendwo kommt, braucht aber halt auch gleich 100 MB RAM, was diese Kiste schon nicht mehr hat. Das heißt, die wird jetzt anfangen zu swappen, wenn sie es nicht schon tut. Deswegen braucht das auch ein bisschen, bis der dann geladen ist und alles angezeigt hat. Das muss man ein bisschen warten. NetSurf ist verdammt nah dran an dem, was wir von heutigen Browsern kennen. Er kann CSS 3, schlag mich tot, sicher auch nicht alles perfekt, aber schon verdammt gut. Er kann JavaScript. Allerdings in der Version, die ich euch hier zeige, verwendet er irgendeine ältere Variante von der Mozilla JavaScript Engine. Und ich habe einmal Google Maps damit versucht, auf einem modernen Rechner mit genügend RAM. Und er hat einfach immer mehr RAM gefressen und hat nichts angezeigt. Deswegen, der JavaScript-Support gilt als experimentell da drin, ist per Default ausgeschaltet. Aber in der neuesten Version, die irgendwie seit ein paar Wochen online ist, haben sie nicht mehr die Mozilla Rendering Engine, JavaScript Engine, sondern eine JavaScript Engine namens Ducktape. Habe ich vorher noch nie gehört, habe ich auch noch nicht ausprobieren können. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das dann besser funktioniert als bisher. Das hier ist die Version 3.2 in Debian Stable, genau. Also alles, was ihr hier seht, ist wirklich so in Debian Stable verfügbar. Er benutzt GTK, deswegen sehen auch die Menüs und alles schon eher wieder bekannt aus. Auch so von der Anordnung, von was es gibt an Menüs, das kommt einem alles schon eher bekannt vor. Er hat jetzt auch hier als erster Browser schön das Menü hier fließend auf der rechten Seite hin gerendert. Also insofern, das funktioniert. Aber man merkt auch, er ist auch beim Scrollen halt schon nochmal ein Ticken langsamer, als es irgendwie der Dillo. Wenn ich da irgendwie schnell scroll. Okay, Vorführeffekt, ich müsste irgendwie einmal reinklicken, damit der Fokus wieder da ist. Das zieht ein bisschen hinterher. Wie gesagt, die Kiste ist vermutlich jetzt schon am Swappen. Search Engine fällt da oben. Ich glaube, Default, weiß ich gar nicht, ob DuckDuckGo oder Default ist, aber es ist auf jeden Fall mit drin. Wir haben ja noch die Animation, wenn er am Laden ist und Zeugs, wie man sie auch von manchen Browsern heute kennt. Oder vielleicht auch schon wieder nicht mehr. Tabellen tut er auch schön rendern. Haben wir hier irgendwo noch, ja, sonst gehen wir mal hier, Vorträge. Ja, also Loading. Könnte auch am Netzwerk liegen, dass hier doch irgendwann ab und an mal Hänger hat. Aber man sieht oben für die Animation hier. Kannst du nochmal die Seite mit dem Selbstzeichen-Service-Card aufrufen? Ja, machen wir. Er kann Tabs, auch mit Ctrl-T. Fertiggestellt, 11 Sekunden, aber man merkt, er hat durch jetzt ein bisschen rendern müssen. Ah, nee, da kam irgendwie noch ein Connection-Timeout für irgendwas. So, das ist hier die Seite, die Startseite, die lokale, https://vcfi.org. Spannend, was er da so sagt. Ja, und da zeigt er mir sogar eine Zertifikatschain an. Okay. Wobei, also Fingerprints ist nicht da. Genau, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, da muss ich mal irgendwie einen Bug-Report schreiben. Loading. Aha, ja. Gut, ist halt auch nicht konfiguriert. Aber ja.
Das ist die richtige Seite, oder?
Ja, da gehe ich schon von aus. Das ist der richtige Hoster. Ja, eben Tabs kann er. Man merkt auch beim Hin- und Herschalten, es ist ein bisschen zäher. Liegt vermutlich einfach an den 100 MB RAM, die halt jetzt nicht da sind, aber gebraucht werden. Wenn ich jetzt. Das ist ein ThinkPad 760 XD von 1997. Pentium 1 MMX mit 166 MHz RAM, Taktrate und 80 MB RAM. Einer 3 GB Platte und einem Lithium-Ionen-Akku, der locker noch über eine Stunde hält. Aber ich trotzdem aus Sicherheitsgründen bei Vorträgen gerne das Kabel dran habe. Der hier, der, da weiß ich einfach, der hält das. Ja. Also das ist definitiv das, was man mit sehr immer noch relativ wenig Ressourcen in sehr gut brauchbar im Alltag bekommen kann. Demnächst vermutlich sogar mit wieder brauchbarem JavaScript-Support. Da bin ich jetzt einfach nur am Raten, wenn Sie die JavaScript-Engine ändern, dann kann es eigentlich nur aus dem Grund sein, dass Sie mit der alten nicht zufrieden sind und was Besseres haben, würde ich jetzt so erwarten. Aber ja. Ja, und eben, also hier sind wir wirklich auch die Menüs, neues Fenster, Ctrl-N etc., Copy-Paste, alles da. Neuladen, Vollbild gibt es auch noch. Ja, dann ist dann halt oben das Menü weg. Oh, das braucht jetzt aber.
Ist da wirklich der RAM das limitierende Faktor?
Auf der Kiste schon. Also, wobei das ist jetzt, das hat jetzt nicht, ich weiß, warum das mit dem Vollbild gerade nicht funktioniert hat. Dieser Window-Manager macht per Default alles im Vollbild und deswegen exportiert er nicht, dass er Vollbild kann. Und die ganzen Anwendungen, die selber sagen, ich zum Window-Manager, ich will jetzt Vollbild haben, die ignoriert er einfach. Also das geht mit anderen Window-Managern dann besser.
Kommt das im Vollbild wieder raus, wenn man das gemacht hat?
F11 typischerweise, wie bei den meisten Anwendungen heutzutage. Er kann irgendwie noch Cookies, da schauen wir mal, was wir da so drin haben. Ah ja, oh, gut. Habe ich mal Kinoseiten angeschaut. Und war auf GitHub unterwegs. Delete all. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Fenster muss ich jetzt, glaube ich, so schließen. Wie geht das nochmal mit K, glaube ich? Ja. Ja. Sogar Pfaff-Icons kann er anzeigen. Also, wie gesagt, da sind wir sehr, sehr nah dran. Und bei, du könntest jetzt auch mal, wenn ich jetzt hier zurückgehe, auf die Seite, ich mache ein neues Terminal auf. Da merkt man jetzt auch, dass er halt am Swappen ist, weil das neue Terminal wird jetzt ein Momentchen brauchen. Ich sehe, wie er auf der Festplatte rödelt. Na? Ja. Und da sehen wir auch, also er braucht jetzt hier 105 MB. Wir haben oben zur Verfügung abzüglich Kernel 71, er ist 28 MB am Swappen. Also das ist schon so ein bisschen der beschränkende Faktor auf diesem Rechner. Aber eben, also das ist jetzt fast 20 Jahre alt, der PC. Wenn ihr da irgendeinen habt, der 10 Jahre alt ist, der wird sicher dann irgendwie eher so 200, 500 MB RAM haben. Da seid ihr dann schon wesentlich besser mit dabei und dann ist auch dann der Netzwerk ein bisschen flotter. Es hängt halt immer ein bisschen davon ab, was für Hardware habt ihr, wie viele Ressourcen kann die Hardware zur Verfügung stellen, wie viel Zeugs läuft noch parallel. etc. Also auf dem Raspi mit 1 mit 256 MB ist das Ding vermutlich flotter, weil einfach mehr RAM da. Klar, wenn man mehr Tabs auf hat und wenn man da irgendwie 20 Tabs auf hat, reicht das dann vielleicht auch nicht mehr. Aber ja. Und ja, mein, sonst ist hier nicht viel am Laufen. Die Load hält sich eigentlich auch in Grenzen. Also CPU ist hier definitiv nicht das Limitierende. Also in der Geschwindigkeit schon, aber prinzipiell, aber ja. Da gehen wir hier mal da raus. Ja. Ja, und jetzt holt er halt jetzt wieder aus dem Swap raus. Das hat man gerade gemerkt, bis er das wieder da hatte. So, das ist, ich wollte so ein Folien. Raus kommt man, glaube ich, mit Ctrl-Q, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er rödelt jedenfalls wie blöd auf der Festplatte, genau. So, und jetzt ist auch mein Demo-Skript zu Ende. Das war der letzte Browser, den ich euch vorstellen wollte. Wie gesagt, auch der ist aktiv entwickelt. Gibt es auch für viele andere Plattformen, unter anderem BIOS und AmigaOS. Also wer da noch irgendwelche alten Schätze hat, die damit laufen, wäre das der ideale Browser vermutlich. Steht nicht auf der Webseite. Aber müssen wir nachgucken. Netsurfbrowser.org. Und ja, kann als einziger von den grafischen Webbrowsern Punicode. Ist halt auch noch was ein bisschen hier heraussticht. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich glaube aber nicht. Also links. E-Links und Lynx können es definitiv. Bei den anderen bin ich mir größtenteils sicher, dass sie es nicht können. Bei dem jetzt zugemessen nicht. Wobei ich es eben. Und er kann theoretisch auch Framebuffer-Unterstützung, das heißt auf der ohne X nur Textkonsole, also nur virtuelle, also Linux Virtual Console. Allerdings habe ich es nicht wirklich zum Laufen gebracht damit. Beziehungsweise er ist mehr. Bitte? Naja, er ist mir halt gesackfaultet. Und das danach hat er zum Teil die Konsole in komischem Zustand gelassen. Da funktioniert Links 2 wesentlich besser. Der funktioniert also für mich auf dem Framebuffer out of the box, ohne Probleme und sogar mit eigenem Mauszeiger und so Scherzen. Der sieht zwar dann klobig groß aus, aber ja. Dann sind wir jetzt auch eben bei der oberen Grenze von dem, was ich euch vorstellen will. Angelangt, ein Adblocker ist auch noch drin, aber den habe ich nie wirklich irgendwie jetzt bewusst in Aktion gesehen. Das Vortragsprogramm war auch gerade rausgeswappt, das hat man gemerkt auf den Tastendruck. Ja. Also im Großen und Ganzen eben fast 20 Jahre alt, Baujahr 97. Ich habe auch noch ein 96er Modell zu Hause, aber das hat einfach halb so viel RAM oder fast 48 und da wird es dann wirklich mühsam. Mit den ganzen Browsern. JavaScript und Flash, vergesst es lieber einfach mal. Vielleicht mit dem NetSurf 3.4 muss ich noch schauen, wenn ich den irgendwann mal in die Finger kriege. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, je schlanker der Browser, desto unansehnlicher wird das Rendering oder umgekehrt. Je ansehnlicheres Rendering man haben will, desto fetter wird der Browser. Netrik, ob der noch eine Zukunft hat, ohne HTTPS-Support, weiß ich nicht. Ich meine, Snowden ist jetzt irgendwie 3 Jahre her. Die Enthüllung Let's Encrypt ist gerade voll am Durchstarten. Und ich glaube, um HTTPS kommt man einfach heutzutage nicht drum rum. Und AdBrowse ist interessant, für gerade wenn man so Einzeilen-Displays hat. Aber ich verstehe immer noch nicht, wieso der so viel RAM braucht. Ob das auch an der JavaScript-Engine liegt, ja. Welcher jetzt von den 7 oder 8 vorgestellten Browsern für euch der richtige ist, das müsst ihr selber entscheiden. Das kann ich euch nicht abnehmen. Ich zeige euch einfach, was es gibt und wo die Vor- und Nachteile sind. Und insofern will ich auch zum Ende kommen. Ihr habt ja nochmal die Links. noone.org/talks/vintage, da sind die Folien. Auch als PDF für die Leute, die mit Textformaten nicht so zurande kommen, wobei die hier wahrscheinlich eher weniger präsent sind. Wie es dazu kam, dass von Links 09 es mehrere Forks gibt, das gibt es auf der Webseite von E-Links nachzulesen. Ich habe zwei Zeitschriften, nein, eigentlich habe ich einen Zeitschriftenartikel geschrieben, der zweimal abgedruckt wurde. In der Linux-User 0216 und in der Raspberry Pi Geek Magazin, auch Ausgabe 2016. Wenn ihr das jetzt irgendwie zufälligerweise nochmal nachlesen wolltet. Ansonsten gibt es die vermutlich Anfang 2017 online auch komplett beim Verlag, weil die nach einem Jahr alles freischalten. Ja, und auf die Idee gekommen bin ich eigentlich lustigerweise durch das Linux-User-Magazin, weil die haben so einen Autoren-Newsletter und da hat der Jörg Luther geschrieben, ja, sie hätten gerne einen Artikel über NetSurf und einen Artikel über Textbrowser, weil sie da so eine Ausgabe gemacht haben über, Moment, über Legacy-PCs. Ich finde das Wort Legacy irgendwie so abwertend, aber ist eigentlich genau unser Thema irgendwie. Und ich sag, ja, darf ich euch auch einen Artikel liefern, wo ich beides in einem verwurste und alle anderen sparsamen Browser gerade auch noch dazu? Und dann haben sie mir sogar einen 6-Seiten-Artikel zugestanden, obwohl eigentlich die meisten Artikel nicht mehr als 5 Seiten sein dürfen. Aber bei dem Thema, naja, man kommt halt um Screenshots nicht so richtig drumrum. Da haben wir irgendwo, ne? Wo ist er denn? Ah, hier, genau. Na. Man braucht einfach Platz für Screenshots.
Also, diese Folien findet man die auch noch direkt über den Hans, weil den Link kann ich mir jetzt auch noch
schreiben. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob er es reingetan hat. Geschickt habe ich ihn ihm. Sonst nerve ich ihn nochmal, dass er einen Link drauf tun soll. Die Folien gibt es da im Original-TPP-Format. Das ist das Text-Presentation-Programm. Ist in Ruby geschrieben, braucht auch ein bisschen RAM dafür, aber ja, es ist wirklich so Text mit ein bisschen Markup und ich habe sie aber online eben auch überall, das kann man nach LaTeX konvertieren und daraus habe ich PDFs gebastelt. Das Einzige, was da nicht schön drin kommt, das Nein, das ihr vorhin gesehen habt, das ist irgendwie komplett entfallen im PDF, fragt mich nicht warum. Ja, und Hans hat dann auch noch irgendwie, wo ich den das letzte Mal gehalten habe, das Vortrag, noch ein paar Sachen angemerkt, die jetzt eingeflossen sind für den Vortrag. Und ja, insofern auch nochmal danke an euch fürs Zuhören, weil ja, ich bin positiv überrascht, wie viel hier drin sind. Zwar nicht alle Stühle gefüllt, aber deutlich über die Hälfte. Ja, insofern freut es mich, dass so viele da waren und ich hoffe, es hat was gebracht. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus dem Vortrag, vielleicht den einen oder anderen Browser kennengelernt, den ihr noch nicht kanntet und vielleicht sehe ich dann nächstes Jahr irgendwo ein Flip-Dot-Display, wo irgendwie Ad-Browse im Hintergrund Webseiten anzeigt.
Ist ja bloß noch die Frage, was du mit dem richtigen Algorithmen hast. Das sind ja bloß junge
Algorithmen. Ja, ich weiß, ich bin mehr so der Youngtimer-Fan.
Zum Beispiel PDP mit BSD drauf oder richtiges
Chinese. Ich weiß nicht, wie viel RAM da wirklich dann noch da ist. 4 was? Megabyte, oder?
Ja.
Wird, glaube ich, bei heutigen Webseiten etwas dünner. Also mit Netrick könnte man es vielleicht noch probieren. Aber
das war auch der von dem Lynx.
Netrick war der erste, den ich hier vorgeführt habe. Nein, der zweite, der AdBrowse war der erste, weil außer Konkurrenz. Aber Netrick, ja.
Und richtig interessant, war ja ganz wichtig, richtiges Betriebssystem CPM und Z80. Das wäre ja ganz interessant.
Ja, es gibt auch noch den Arachne für DOS. Gibt's noch? Die Webseite gibt es noch. Es steht dran, man könnte ihn auch unter Linux kompilieren. Ich habe ihn auch geschafft, irgendwie, nee, ich weiß nicht mehr, ob ich ein Binary runtergeladen habe oder ihn kompiliert habe. Ich habe ihn irgendwie zum Starten gebracht. Allerdings ist mir danach die Kiste abgeschmiert. Insofern habe ich das dann nicht weiterverfolgt, weil ich habe noch irgendwie eine uralt lib-svga ausgraben müssen, weil der braucht unbedingt, glaube ich, die lib-svga, die in Debian seit Releases schon nicht mehr dabei ist. Weil als solche auch schon eher als buggy geltend. Deswegen habe ich den dann doch ignoriert. Das wäre sonst auch noch der einzige nicht paketierte Browser gewesen, den ich mit ins Feld aufgenommen hätte. Aber naja, ich bin halt eher so Linuxer und mag alte Rechner. Mein Fable ist es, aktuelle Software auf alter Hardware zum Laufen zu kriegen. Deswegen habt ihr auch kein Debian Unstable, aber ja, das ist auch noch so eine Sache. Pentium 1. Debian Stable, Debian 8, Jesse, läuft noch drauf. Debian 9 wird nicht mehr drauf laufen, weil sie den Support für Pentium 1 rausgekickt haben. Sauerei. Ich habe noch Hardware, die hergestellt wird und ein Pentium 1 hat. Ich habe auch noch Hardware, die, glaube ich, hergestellt wird und ein 486 SX hat, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, leider nicht, weil sie die LibC6 neu gebaut haben, um an die Optimierung für Pentium 2 ranzukommen. Das war eigentlich das Ziel. Das Also du könntest sowas wie Raspbian machen, dass du halt alle Pakete nochmal neu kompilierst. Mit ein paar unterschiedlichen Compiler-Optionen, die du über leicht andere Defaults in diversen Paketen hinkriegst. Also irgendwie ein GCC-Paket andere Defaults unterschmeißen und DPKG-Default, Compiler-Flex andere drunter. Tue ich mir nicht an. So gerne ich die alten Dinge habe, das ist es mir dann auch nicht mehr wert. Ja, also auch mit einem FreeBSD oder einem NetBSD sollte das auch alles kein Problem sein. Gerüchteweise, ich habe es noch nicht ausprobiert, soll Debian GNU K-FreeBSD, also Debian mit FreeBSD-Kernel unten drunter, immer noch auf den Kisten laufen. Das wird wahrscheinlich dann auch meine nächste Wahl werden, wenn das Original Debian da nicht mehr drauf läuft. Mal gucken. Ich meine, der Akku hält ja noch eine Stunde. Was? Ich bin echt erstaunt, weil es ist ein Lithium-Ionen-Akku, wie man ihn eigentlich, ja, weiß nicht, also, ich weiß nicht, was die mit den Akkus heute machen, dass sie so schnell schlapp werden. Aber der 20er, na gut, ich weiß auch nicht, wie alt der Akku da drin ist. Vielleicht wurde er mal ausgetauscht. Aber ich habe zwei Geräte davon und die halten beide über eine Stunde noch. Also es kann nicht nur an, ich habe eins gekauft, wo zufälligerweise der Akku neu gemacht wurde, liegen. Naja.
Wie ist denn jetzt die Erfahrung, wenn man damit wirklich mal im Web surft?
Also wie gesagt, auf dem Nokia N900 habe ich Dillo drauf und benutze ihn regelmäßig. Zum Beispiel nachgucken bei Wikipedia oder irgendwelche Adressen nachgucken, Fahrpläne, Zeugs. Die JavaScript-Heavy-Seiten, die muss man halt dann meiden, das ist so. Aber also für mich, für zum schnell mal was nachgucken, tut es der Dillo wunderbar. Und auch sonst bin ich immer noch gern mit Lynx unterwegs. Wenn ich einfach mal bewusst nur schnell was gucken will, nicht gerade den großen Browser aufstarten, warten, bis der dann seine Session wieder geladen hat oder so. Oder wenn ich irgendwie was bewusst ohne JavaScript haben will. Ich komme leider auf dem Job nicht drum rum. Und ja, also für mich irgendwie so, wenn es um die persönlichen Favoriten geht, Lynx 2 mag ich den grafischen Modus, weil er einfach extrem schnell ist, weil er halt extrem wenig Ressourcen braucht. Lynx ist einfach für mich der Browser im Textmodus und Dillo ist das, was ich halt auf dem N900 benutze. NetSurf eher selten, weil das ist dann irgendwie schon zu nah, also da kann ich auch gleich den großen benutzen, gefühlt. Und ja, braucht halt viermal so viel RAM wie Dillo oder Lynx 2 ungefähr. Insofern, aber eben, also auf dem N900 ist es für mich der einzig brauchbare Browser, der Dillo. Und
Irgendeiner von den Fingerprints anzeigen.
ui, wir haben sogar einen Bildschirm.
Wenn es auf Sicherheit wirklich ankommt, braucht man das. Weil
Ja, nein, ich muss
sonst
zugeben, ich habe noch nicht drauf geachtet. Weil wenn ich das im Zweifelsfall mache, dann mache ich das auf der Kommandozeile mit OpenSSLS Client. Da kann ich mir halt dann die ganze Zertifikatskette und alles anzeigen lassen, schön. Was hat das damit zu tun? Nee, kein Tunnel. OpenSSL hat verschiedene Untermodule und eins ist der S-Client, der SSL-Client. Und
Kann man das Zertifikat
und
testen?
der zeigt das Zertifikat an bei der Verbindung.
Du weißt nicht, ob bei der nächsten Verbindung, die dann der Browser aufmacht, immer noch das.
Ja, das ist schon so, ja. Aber ich brauche das vor allem, also um zu testen, ob das richtige Zertifikat vom Webserver geliefert wird, weil ich den Webserver administriere, mit dem ich meistens
Genau,
teste.
dafür passt das.
Ja, und
Banking macht zum Beispiel,
ja.
Home Banking
Aber
und
nehme ich mal als Anregung an, dass ich noch aufliste, welche von den Browsern zum Beispiel SSL-Zertifikats Fingerprints anzeigen können. Und das wird dann in der nächsten Variante, wo ich den Vortrag auch immer halten werde, noch, wird das dann mit drin sein. Ja. Nee, nehme ich als Feedback gern entgegen. Danke. Das ist auch noch eine Variante, ja. Also zumindest bei manchen werde ich, bei Lynx 2 und Lynx könnte ich mir das noch vorstellen, weil da weiß ich einfach, dass die Entwickler reagieren. Bei den anderen habe ich zu wenig Gefühl dafür, als dass ich jetzt den Aufwand machen würde, aber es sind auch welche, die ich benutze und selber, also für Debian Maintain. Also grob die Hälfte von den Browsern, die ich euch gezeigt habe, na, drei Stück, vier. 3. Maintain ich in Debian als Paket. Deswegen, da habe ich auch gute Kontakte zu Upstream. Und ja, gut, dann danke ich nochmal fürs Zuhören und die interessanten Fragen. Und ja.